Herzlich willkommen zum Topcast, dem Podcast vom Topmagazin Dresden-Ostsachsen. Das ist die 12. Episode. Mein Name ist Philipp Demankowski und ich habe mich mit Professorin Ursula M. Staudinger getroffen, die seit August 2020 Rektorin ist der Technischen Universität Dresden. Diesmal war es ein Zoom-Call, wir haben uns also nicht vor Ort getroffen, deswegen bitte ich die Klangqualität ein bisschen zu entschuldigen, aber ich denke schon, dass man das immer noch gut hören kann. Es war auf jeden Fall ein sehr interessantes Gespräch, in der wir ihr Konzept von der globalen Universität für das 21. Jahrhundert besprochen haben, in der wir über Perspektivenvielfalt gesprochen haben, über die Universitätskultur an der TU Dresden und über Digitalisierungsprozesse, über eine Studie, die die TU aufgegeben hat, die die Verstrickung im Dritten Reich untersuchen soll. Und wir haben auch über die Wirkweise der TU Dresden in der Stadtgesellschaft gesprochen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Hören dieses Podcasts, den Sie auf allen relevanten Podcast-Plattformen hören können. Spotify, YouTube, auf Apple Podcasts oder am besten über unsere Website. So, ich sitze heute hier im virtuellen Raum mit Frau Professorin Ursula Staudinger, die seit September die neue Rektorin an der TU Dresden ist. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Sie haben ja in Ihrer Amtszeit mit einem Schlagwort damit umrissen, was Sie vorhaben. Es soll um eine globale Universität gehen für das 21. Jahrhundert. Welche Bausteine fassen Sie denn darunter unter diesem Schlagwort?
Ja, Herr Demankowski, als erstes wollte ich nur ganz kurz sagen, dass ich seit 18. August im Amt bin, damit die Leser und Zuhörer es dann auch genau haben. Das ist, glaube ich, ganz schön. Ja, also wir haben uns im neuen Rektorat dieses Ziel gesetzt, uns weiterzuentwickeln zu einer global bezogenen Universität, die aber gleichzeitig ganz fest regional verankert ist und sich ihrer regionalen Identität bewusst ist. Und wir wollen als diese global bezogene Universität innovative Antworten beisteuern zu den globalen Problemen, mit denen die Menschheit im Moment konfrontiert ist. Und es gibt im Einzelnen 6 Elemente, die uns dazu verhelfen sollen, zu dieser global bezogenen Universität zu werden. Das ist zum allerersten die Interdisziplinarität auf Augenhöhe. Warum ist das so wichtig? Weil die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts durch die Bank interdisziplinärer Natur sind. Es reicht nicht mehr eine Disziplin aus. Wir brauchen ein breites Spektrum, die zusammenarbeiten. Und dieses auf Augenhöhe ist ganz wichtig, weil wenn eine Disziplin dominiert, ist es keine volle Perspektivenvielfalt, mit der wir dann umgehen in der Interdisziplinarität. Das zweite Element ist, dass wir die Lehre ganz stark noch stärker durchdringen lassen wollen von der Forschung. Das ist uns als Exzellenzuniversität sehr, sehr wichtig, die Forschung sehr schnell mit den Studierenden zu teilen und sie auch an die Studierenden heranzuführen. Da entwickeln wir neue Elemente und Instrumente. Und damit ist dann natürlich auch verknüpft die Internationalität in unserer Studierendenschaft und in unserer Professorinnenschaft. Denn das gehört dazu im 21. Jahrhundert, dass wir uns die Welt noch weiter und stärker auf den Campus holen. Und da sind wir dann bei einem Herzstück einer global bezogenen Universität. Es ist die Perspektivenvielfalt. Ohne Perspektivenvielfalt stoßen wir an unsere Grenzen. Perspektivenvielfalt bringt uns Innovation, bringt uns neues Wissen. Und das Interessante ist, dass wir Perspektivenvielfalt aus ganz unterschiedlichen Quellen schöpfen können. Also eine Quelle ist die ganz offensichtliche, nämlich zu sagen, Männer und Frauen haben unterschiedliche Perspektiven. Das wird dann in Deutschland unter der Überschrift Gleichstellung verhandelt. Ich finde es aber viel wichtiger zu verstehen, was dahinter steht. Es steht dahinter die Perspektivenvielfalt. Aber auch der kulturelle und ethnische Hintergrund von verschiedenen Mitgliedern unserer Universität bildet Perspektivenvielfalt. Genauso unterschiedliche Altersgruppen. Junge Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen bringen andere Dinge ein als Mittelalte oder Gestandene am Ende der Karriere. Es ist wichtig, all diese Stimmen zu hören. Genauso wie es wichtig ist, dass wir auch Menschen sowohl in unserer Verwaltung als auch in der Wissenschaft mit chronischen Krankheiten oder Behinderungen als Teil unserer Perspektivenvielfalt haben. Das waren jetzt drei Elemente. Die weiteren drei Elemente für die sechs ist dann die Digitalität. Wir können uns nicht weiterentwickeln zu einer global bezogenen Universität, ohne uns tiefgreifend zu digitalisieren in all unseren Aktivitätsbereichen, von der Lehre über die Forschung bis hin in die Administration und dann auch in den Wissenstransfer. Und schließlich, wir wollen als global bezogene Universität auch nicht nur eine Wissensgenerierung sein und die Generierung des wissenschaftlichen Nachwuchses verantworten, sondern eine zivile Akteurin sein, die einen Beitrag leistet im Gemeinwesen. Das ist auch ein ganz wichtiges Element dieser globalen Universität. Und schließlich, das wird häufig auch übersehen, gehört aber zu einer Universität für das 21. Jahrhundert. Wir sind eine große Arbeitgeberin und wir wollen dies proaktiv aufgreifen und wir wollen eine gute Arbeitgeberin sein und eine moderne Arbeitgeberin. Also das sind diese sechs Elemente, die wir mit global bezogen, regional verankert für das 21. Jahrhundert verbinden.
Wie schwer ist es denn, die vielen verschiedenen Elemente und die vielen verschiedenen Strukturen der TU mit auf diesen Weg mitzunehmen?
Ja, naja, also zuerst ist es ja mal so, Sie sagen es, es sind diese vielen Elemente und deswegen haben wir erstmal das Rektorat erweitert, jetzt etwas humoristisch gesagt. Nein, also der Grund ist der, dass eben diese Komplexität es auch nötig macht, für die einzelnen Aktivitätsbereiche verantwortliche Personen im Rektorat zu haben. Und wir haben also zwei neue Rektoratsmitglieder geschaffen im erweiterten Rektorat, als ein Chief Officer für Digitalisierung und ein Chief Officer für Internationalisierung und Technologietransfer. Und des Weiteren haben wir ein neues Prorektorat geschaffen, nämlich ein Prorektorat für Universitätskultur. Und natürlich, Sie sprechen eine Schwierigkeit an. Große Institutionen, vor allem solche, die vielleicht auf ihren 200. Geburtstag zulaufen, die tun sich nicht so leicht mit Wandel. Und wir müssen uns sozusagen dafür einsetzen, uns darum bemühen, dass wir alle mitnehmen. Und deswegen pflegen wir bei uns im neuen Rektorat einen sehr partizipativen Stil, mit dem wir unsere Strategie in die Fläche bringen wollen. Und über die Universitätskultur ist es uns dann eben sehr wichtig, deutlich zu machen, über viele verschiedene Kanäle, dass dies ja uns in Fleisch und Blut übergehen sollte, eigentlich diese Orientierung hin auf die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Aber das ist kein leichter Weg, das ist Change Management, das ist Wandel unterstützen und wir werben dafür im Moment. Und bisher haben wir gute Reaktionen. Ich bin gerade jetzt zum Beispiel, bevor wir ins Gespräch eingestiegen bin, war ich bei einem unserer Zukunftslabore dabei, im Moment digital, wo wir uns genau den Themen Internationalisierung und Technologietransfer gewidmet haben. Es waren über 200 Mitglieder unserer Universität zugeschaltet und auch Dresden Konzeptpartnern. Und wir haben diskutiert, was sind die besten Wege und Instrumente, um die Strategie, die das Rektorat vorschlägt, umzusetzen. Es gibt noch ein anderes Zukunftslabor zu Forschung, es gibt ein Zukunftslabor zur Digitalisierung. Also das sind für uns Instrumente der Partizipation.
Ist denn die TU Dresden in diesem Weg vorbildhaft, auch vielleicht für andere Universitätslandschaften? Es geht ja gerade bei Universitätskultur, eben wie Sie sagten, um Partizipation, um vielleicht auch ein Bewusstsein für bestimmte Werte. Ist das was, was in der deutschen Hochschullandschaft schon angekommen ist, oder kann man da Vorbild sein?
Also, wir sind jetzt die erste Universität in Deutschland, die ein Prorektorat eingerichtet hat für Universitätskultur. Und dieser Wertorientierung dadurch einen sehr hohen Stellenwert und Visibilität zugewiesen hat. Aber natürlich ist es so, dass sich alle Universitäten in Deutschland einem bestimmten Wertekanon verpflichtet fühlen. Nur glauben wir, dass es nicht so selbstverständlich ist, dass dieser Wertekanon jeden Tag immer wieder gelebt wird und sich durchsetzen kann, auch unter herausfordernden Bedingungen. Und insofern glaube ich, ist es wert, dass man ein Prorektorat auch darauf fokussiert, wie wir Perspektivenvielfalt unterstützen können, ausbauen können, wie wir die Lebensbalance zwischen Arbeit, Familienleben, Privatleben unterstützen können als Arbeitgeberin, wie wir aber auch unser Campusleben so bereichern, dass diese Werte jeden Tag unterstützt und gelebt werden können. Und schließlich das vierte Element in der Universitätskultur ist unsere Rolle als zivile Akteurin, dass wir in der Universitätskultur hier auch Aktivitäten anleiern, unterstützen und nach außen tragen.
Kann ich mir die Arbeit dann auch so vorstellen, dass die Rektorin dann quasi oder Prorektorin direkt in die Fakultäten, Institute reingeht und überprüft, ob man da auf diesem Weg gemeinsam gehen kann?
Also die Idee der Kultur ist ja, dass man das nicht mehr überprüfen muss, sondern dass man es lebt. Und in dem Prorektorat Universitätskultur ist es eher so, dass wir verschiedene Instrumente dabei sind zu entwickeln, aber auch schon entwickelt haben, die es uns erlauben, in der Universität im Gespräch zu bleiben miteinander, in der Universität beispielsweise zu unterstützen, dass wir internationale Kolleginnen und Kollegen an die Uni holen, die uns diese Perspektivenvielfalt bringen, dass wir versuchen, mehr Professorinnen zu gewinnen neben unseren männlichen Kollegen. Also es gibt ganz viele Instrumente, wie wir diese Werte umsetzen. Und ich denke, die Kontrolle, das kann immer nur in ganz be bestimmten Bereichen müssen wir auch Kontrollmechanismen etablieren. Man sagt ja neudeutsch gerne ein Compliance-System aufbauen, was ja in den großen Industrieunternehmen schon gang und gäbe ist seit vielen Jahren, leider auch als meistens aus unerfreulichem Anlass eingerichtet. Und da sind wir dabei, dies zu etablieren bei uns an der Universität und auszubauen, eben für den Bereich der guten wissenschaftlichen Praxis, oder für den Bereich der Antikorruption oder für den Bereich des Mobbing und der Diskriminierung. Das sind drei Säulen, des Beschwerdesystems, was wir dann haben, wo wir mit Hilfe aller Mitglieder unserer Universität, dem nachgehen können, wenn der eine oder die andere vielleicht die Werte mal vergessen haben sollte. Und dass man dann auch rechtzeitig solchen Fehlverhalten nachgehen kann und die anderen Mitglieder schützen. Aber dies wird immer die Ausnahme sein. Also die überwältigende Mehrheit bei uns in der Universität sind redlich und sehr energisch arbeitende Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen oder Lehrer und Lehrerinnen, die ihren Beitrag in der Forschung, in der Wissenschaft leisten wollen.
Ist denn das haben Sie es schon mehrmals angesprochen, die Rolle der TU Dresden in der Stadtgesellschaft, inwieweit kann sie denn da hineinwirken, vielleicht auch in andere Gesellschaftsbereiche?
Ja, das ist keine leichte Aufgabe und wir wollen da auch hinaus uns weiterentwickeln über die übliche Wissenschaftskommunikation hinaus, wo wir einfach nur Informationsveranstaltungen zu bestimmten Themen machen, wie jetzt zum Beispiel Pandemie. Wir würden eine Veranstaltung über Impfen machen oder irgend sowas, ja. Also das ist ja irgendwie das klassische Repertoire. Das werden wir auch weiter betreiben. Wir sind aber auch anders unterwegs. Beispielsweise suchen wir uns Partnerschaften im Kulturbereich mit unserer Philharmonie, mit der Semperoper, mit ungewöhnlichen, auch mit Theatergruppen kann das sein, mit Künstlern und Künstlerinnen, um gesellschaftliche Themen aufzuspießen und auch unterhaltend oder attraktiv an andere Bevölkerungsgruppen heranzutragen, als die, die sich jetzt vielleicht für Wissenschaft per se interessieren würden. Oder wir setzen uns natürlich ein für zwei ganz große Themen in unserer Zeit. Und das eine ist die Nachhaltigkeit, sprich der Klimawandel, die Klimakrise. Und das andere ist der Schutz unserer Demokratie. Diese Rechtsform, die wir uns in Deutschland erarbeitet haben nach dem Zweiten Weltkrieg, ist ein hohes Gut, für das sich alle gesellschaftlichen Gruppen eigentlich engagieren sollten und das ja auch tun. Und wir wollen da nicht zurückstehen, und setzen uns ein, wie beispielsweise am 13. Februar, aber auch am 27. Oktober und all den großen, Gedenktagen hier in Dresden, aber auch in Deutschland, wo wir als Universität Gesicht zeigen, auch ein Wort finden und sozusagen uns äußern. Das ist ein ganz wichtiger Teil. Und das dritte Element, was wir versuchen, dabei sind aufzubauen, ist, dass unser Kanzler eine Möglichkeit entwickelt hat, dass wir unseren Mitarbeitenden an der Universität im Jahr 2 Ehrenamtstage zur Verfügung stellen können. Was meine ich damit? Dass Sie, falls Sie das möchten, an einem der Ehrenamtsprojekte, die die TU Dresden für sich identifiziert hat oder entwickelt hat, mitarbeiten können. Und wir glauben, dass das eine Art und Weise sein kann, dass die Universität in Teilen der Stadt, wo man nicht so recht weiß, was man mit so einer Exzellenz-Uni eigentlich anfangen soll, außer dass sie Geld kostet, die man vielleicht lieber woanders investiert sehen würde, dass wir zeigen können, dass wir Beiträge leisten können, ganz im Alltag der Menschen dort, indem man einen Spielplatz mitbaut, indem man vielleicht vermeidet, dass die Bibliothek geschlossen werden muss, weil man sich hinsetzt und die Öffnungszeiten mitbestückt oder in einem Schwimmbad sich an die Kasse setzt. Also das Ehrenamt, aber wir identifizieren eben dann Orte in Dresden und umzu, wo wir sichtbar werden können in ganz neuer Weise als Universität.
Da geht es also auch um eine neue Präsenz in der Stadt.
Das wäre unsere Hoffnung. Wir wollen ja auch gerne einen neuen physischen Platz finden in der Stadt, vielleicht sogar auch zwei. Also wir sind mit der Stadt und dem Land sehr eng im Gespräch. Für die Nutzung, die zukünftige Nutzung der Robotron-Kantine. Das bietet sich natürlich an in der Nähe zum Hygienemuseum. Aber wir gucken auch uns im Moment einen Ort an in der Neustadt, der sich gut eignen könnte. Und vielleicht findet unser Gründerzentrum, wofür wir gerade einen Platz suchen, auch einen Platz im Kraftwerk Mitte. Also Sie sehen, wir werden uns nicht nur in der Südvorstadt breit machen, sondern hoffen auch, unseren Fuß mehr in die Mitte der Stadt zu stellen.
Ein Element dieses neuen drüber Nachdenkens der Rolle von der TU ist aber auch der Blick zurück. Es wurde gerade bekannt, dass eine Studie über die Rolle der TU im Dritten Reich in Auftrag gegeben wurde. Wurde das bisher noch nicht gemacht? Ist das vernachlässigt worden? Und was versprechen Sie sich von der Studie?
Ja, also es ist so, wir leben in Deutschland. Und Deutschland hat in seiner Vergangenheit sehr dunkle Flecken, hatte Zeiten, historische Zeiten, wo Verbrechen begangen wurden gegen die Menschlichkeit. Und wir können als große Institution im Freistaat Sachsen nicht so tun, als wären Universitäten außen vor. Wir müssen uns dafür interessieren, was die Mitglieder unserer Universität in dieser Zeit getan haben, im Positiven wie im Negativen oder im Neutralen. Wir sind hier nicht voreingestellt, wir wollen es wissen. Wir wollen es herausfinden. Wir wollen Transparenz und Aufklärung. Und in Deutschland kommen wir an dieser Aufklärungsarbeit meines Erachtens nicht vorbei. Und es ist so, dass wir im Moment eine Arbeitsgruppe haben innerhalb der Universität, an der unsere Historiker und Historikerinnen beteiligt sind, aber auch Mitglieder des Hannah-Arendt-Institutes, aber ebenso unsere Kustodie, sowie unser Universitätsarchiv. Und wir sind dabei, einen Marching Plan, also sozusagen eine Vorgehensweise zu entwickeln. Wir werden wahrscheinlich ein Auftaktsymposium haben, Anfang nächsten Jahres hoffentlich, wo wir uns Expertinnen weltweit einladen wollen, die Erfahrung und Expertise haben in der Untersuchung der Geschichte von wissenschaftlichen Institutionen in der Nazizeit. Das sind wir ja nicht die Ersten, die sich das auf die Agenda setzen. Die Max-Planck-Gesellschaft hat es getan. Andere große Wissenschaftsinstitutionen haben es getan. Und wir wollen es auch tun. Und wir werden Promotionen da auf den Weg bringen, die die langen Atem und ins Detail gehen können, wie bestimmte Professorinnen und Professoren sich verhalten haben, welche Rolle die Universität als Institution gespielt haben kann. Es ist ja sehr interessant, also oft denkt man ja bei Nazi-Vergangenheit immer nur an sozusagen politisches Fehlverhalten. Aber es ist sehr interessant zu sehen, wie hier Technik und Politik auch ineinander greifen. Und dem wollen wir einfach auch ganz besonders nachgehen. Und dann hoffentlich bis zu unserem Jubiläum 200 Jahre 2028 in der Lage sein, dass wir auch auf unserem Campus visibel machen können, wo diese Geschichte durchgelaufen ist, wie sie sich niedergeschlagen hat. Sei das nun durch Namensträger einzelner Gebäude, sei das durch die Nutzung bestimmter Labore. Und wir werden dort Wege finden, dass Personen, die über unseren Campus laufen, unsere Studierenden, unsere Professoren, unsere wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen, das lesen können im Tagesgeschäft sozusagen und teilhaben können an dieser Geschichte, ohne dass man jetzt ein Geschichtsbuch aufschlagen muss. Das ist uns sehr, sehr wichtig, denn es ist ja eine faszinierende Eigenschaft unseres Campus, dass er die jüngere deutsche Geschichte, also die Nachkriegsgeschichte durch DDR und jetzt nach der Wiedervereinigung dann Gesamtdeutschland repräsentiert in seiner Architektur und auch in den Namen an den Gebäuden. Und da haben wir schon einiges getan, durch unsere Kustodie auch begleitet. Es gibt einen ganz tollen Band über Gebäude und Namen, der gerade neu herausgegeben wurde, der einem das ermöglicht. Aber da wollen wir noch tiefer eindringen und noch mehr wissen.
Welche Rolle spielen denn die Studierenden in dieser großen Gemengelage, die ja jetzt auch vor großen Herausforderungen stehen, gerade in diesen Pandemiezeiten, nicht nur organisatorisch, sondern wahrscheinlich auch an vielen Stellen finanziell? Ja, wie können Sie denn die Studierendengruppe mit auf den Weg nehmen?
Ja, es ist für uns eine ganz große Sorge gewesen seit der Pandemie letztes Jahr. Und die ist auch nach wie vor im Vordergrund. Also wir haben auf ganz vielen Ebenen sind wir aktiv geworden. Zum einen über die Landesrektorenkonferenz haben wir politischen Einfluss genommen hinsichtlich der BAföG-Regelungen. Wir konnten es erreichen, dass auch in Sachsen die Regelstudienzeit verlängert wurde, begründet durch die Pandemie, was dann auch die BAföG-Regelungen betrifft. Das ist eine ganz wichtige Sicherheit, die die Studierenden bekommen, dass sie ihren Lebensplan fortsetzen können, dass der nicht sozusagen erzwungenermaßen unterbrochen oder abgebrochen werden muss. Wir haben über unsere Gesellschaft der Freunde und Förderer der TU Dresden zweimal einen Notfonds aufgesetzt und aufgerufen für Spenden aus unserer Mitgliedschaft, der sehr erfolgreich war. Beide Aufrufe, die haben wir dann ausgegeben an notleidende Studierende, die sich an die GFF wenden konnten diesbezüglich. Wir waren sehr engagiert von Anfang an um die Gesundheit und den Schutz unserer Studierenden, sodass wir sehr zeitnah digitale Formen unserer Lehre etabliert haben. Das war ja für unsere Professoren und Professorinnen auch sozusagen von gestern auf heute erzwungenermaßen. Und das wurde, glaube ich, hervorragend gemeistert. Genauso durch unsere Verwaltungsmitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die dann aus dem Homeoffice heraus plötzlich arbeiten mussten, um alle am Laufen zu halten und auch die Studierenden mit zu unterstützen. Und jetzt gerade, das haben Sie ja auch in den Medien gelesen, sind wir natürlich mitten in der Prüfungsphase des Wintersemesters im Anschluss an das Wintersemester und haben dort aus dem Rektorat heraus sehr viel Zeit investiert, dafür zu werben bei unseren Prüfenden, wie wichtig es ist, jetzt umzustellen auf digitale oder alternative Prüfungsformate, damit man nicht zu einem Zeitpunkt so viele Menschen an einem Ort zusammenführt. Also wir sind hier, ich glaube, in sehr enger Abstimmung und vertrauensvoller Abstimmung mit unseren Studierenden unterwegs.
Das Geschehen gerade durch die Pandemie ist natürlich auch sowas wie ein Innovationsmotor gewesen, ne? Also wahrscheinlich sind Sie angetreten. Digitalisierung war auch ein Schlagwort Ihrer globalen Universität oder dieser Skizzierung der globalen Universität. Jetzt war es nötiger denn je und musste schneller denn je kommen. Ist man da schon weiter vorangeschritten, als man eigentlich gedacht hätte?
Also, es ist genau wie Sie sagen, Herr Demankowski, dass man diesen erzwungenen Digitalisierungsschub jetzt erstmal gemacht hat. Nur darf man jetzt nicht den Fehler machen, zu meinen, dass die schnellen Lösungen, die man finden musste aufgrund der drängenden Situation, verstetigt. Und man muss auch vermeiden, dass man, wenn irgendwann dieser Virus uns wieder verlässt, man hat ja schon ein bisschen die Hoffnung verloren, aber er wird uns hoffentlich verlassen oder die Impfungen werden sich ausbreiten. Wir müssen vermeiden, dass wir zurückfallen in den Ausgangspunkt, an den wir gewohnt waren. Und wir sind gegenwärtig dabei. Wir haben eine Arbeitsgruppe, eine Taskforce eingerichtet, die sich damit beschäftigen will, was haben wir gelernt aus dieser erzwungenen Digitalisierung, sowohl in der Lehre wie in der Prüfung. Und wie können wir das weiterentwickeln zu einem ganz neuen Lehrprofil der Uni, der TU Dresden, das dann hybrid ist? Und zwar ohne Pandemie und erzwungen, sondern es ist hybrid, weil wir auch besser gerecht werden wollen den neuen Lebenssituationen in unserer Studierendenschaft, die sich sehr darüber freuen, wenn sie eine Vorlesung nicht nur an einem Tag zu einer Zeit hören können, sondern eben auch zu einer anderen Zeit, weil sie nebenher noch arbeiten müssen oder weil sie Familienverpflichtungen haben. Der klassische Studierende, der nichts anderes in seinem Leben hat, als Vollzeit zu studieren, ist eher in die Minderheit gerückt, als die Mehrheit zu sein. Und Sie haben es ja vielleicht auch gehört, wir wollen unsere Studierendenschaft noch weiter ausdehnen über den Lebensverlauf. Wir wollen lebensbegleitendes Studieren attraktiv machen. Wir wollen Angebote entwickeln, wieder an die Uni zurückzukehren, nach vielen Jahren. Und auch dafür müssen wir Angebote haben, die das dann realistisch machen.
Also eine Heimstatt für viele. Ich würde mich sehr herzlich bedanken bei Ihnen, Frau Professorin Staudinger, für das interessante Interview und wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihren Vorhaben, dass möglichst viele Elemente der Uni, dieses großen Bausteins Uni, diesen Wertekanon verinnerlichen. Vielen Dank.
Ja, ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse und ich bin dann sehr gespannt, von Ihnen zu hören und ganz herzlichen Dank.